ARD. Sprechen wir über Mord. Unter Druck. 8 Schüsse im Mercedes-Werk. Der SWR-Kultur True Crime Podcast. Mit Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
Guten Tag, zu einer weiteren Folge sprechen wir über Mord und hallo an Mr. Strafrecht Thomas Fischer.
Hallo Herr Schmidt.
Und siehe, ich verkündige Ihnen große Freude, wobei es Ihnen vielleicht völlig egal ist, aber ich bin völlig happy. Ich habe nämlich hier was in der Hand, meine neue Fahrerlaubnis, mein Führerschein, oder? Moment, was ist was? Das Plastikkärtchen ist der Führerschein.
Das ist die Bescheinigung, dass er eine Fahrerlaubnis
hat. Der meine Fahrerlaubnis nachweist. Es hat nur 9 Monate gedauert, bis mir die Stadtverwaltung auf den Antrag zum Pflichtumtausch, ich glaube, ich habe es vor 7 Monaten in diesem Podcast angesprochen, dass ich immer noch warte. Sie hat mir empfohlen, die Einreichungsbescheinigung zur Zulassungsstelle mit mir zu führen, falls ich kontrolliert werde. Und nach nur 9 Monaten habe ich jetzt auch eine Plastikkarte. Ich hatte zwischenzeitlich Angst, ob vielleicht in dieser Zeit nochmal die Vorschriften geändert werden, sodass die Plastikkarte schon gar nicht mehr den letzten Vorschriften entspricht. Aber jetzt darf ich wieder mitreden, wenn es um Autos geht und um Autofahren. Das Interessante am heutigen Fall ist, dass zwar irgendwie für uns intern immer Mercedes drüber steht. Ich betone an dieser Stelle gerne zur Waffengleichheit, dass es auch noch BMW, Audi, VW, Bosch, Siemens und
Skoda,
was auch immer, Ferrari,
Lambos
und andere Autos gibt. Interessant ist außerdem, dass eigentlich so groß dieses Wort Mercedes gerade in Baden-Württemberg ist, es unterm Strich eigentlich zu diesem Fall gar nicht so richtig dazugehört, weil es eigentlich nur um den Arbeitsplatz im Mercedes-Werk geht. Und trotzdem ist das im Großraum Stuttgart so eine Sache, wenn Mercedes, wie heißt dieses Bild, wenn Mercedes Schnupfen hat, hustet die ganze Region oder irgendwie so. Es ist einfach extrem prägend und auch wenn wir keiner Marke hier irgendeinen Tribut zollen wollen, dieser Markenname Mercedes, ohne den geht dieser Fall nicht.
Genannt beim Daimler.
Beim Daimler. Interessant ist aber, dass das ja gar keine Leute vom Daimler, wie es dann in der richtigen Grammatik heißt, waren, sondern von einer Fremdfirma. Darauf hat dann der Konzern in der Berichterstattung rund um diesen Doppelmord immer wieder Wert gelegt. Man hat sich dazu, so habe ich es wahrgenommen, so ein bisschen distanzieren wollen. Nach dem Motto, es ist ja niemand direkt vom Daimler, es ist ja eine Fremdfirma. Was ist der Vorteil von der Fremdfirma?
Ist wahrscheinlich billiger.
Billiger und flexibler und...
Ja, es war eine Zeitarbeitsfirma.
Eine Zeitarbeitsfirma, die eine eigene Produktionshalle, so habe ich das verstanden, hatte und in der ist das passiert, worüber wir gleich reden. Wir müssen aber, glaube ich, wenn wir schon über Mercedes reden, und ich betone noch einmal, es gibt auch andere Marken, aber das ist ja irgendwie so total ihrs, oder? Ich glaube, der Thomas Fischer hatte noch nie ein anderes Auto außer einem Mercedes.
Nein, das stimmt schon wieder nicht. Ich hatte allerdings schon viele Mercedes, aber ich hatte auch schon eine ganze Anzahl anderer Autos.
Von gleicher Art und Güte? Nein.
Nein, man arbeitet sich R4. Langsam ran. Man fängt an mit einem R4 oder so und VW und Opel Kadett und dann geht man so durchs Leben.
Über den Opel Admiral zur S-Klasse?
Nein. Admiral hatte ich nie.
S-Klasse, das ist...
Aber Commodore hatte ich mal.
Die etwas kleinere Variante.
Ja, das war so ein Opel aus den 70er Jahren.
Gehen wir nochmal zum Mercedes zurück. Ich bin da nicht so firm. S-Klasse ist, glaube ich, das Premium-Segment. Seit vielen Jahren in sehr unterschiedlichen, was sagt man da, äußeren Gestalten, im unterschiedlichen Design,
Baureihen.
Baureihen, Familien. Dabei ist das dieses Fahrzeug, das mal in meiner Jugend, wo dann hinten so alberne Stäbe rausgefahren sind, damit man weiß, wann die Erde zu Ende und das Fahrzeug vorbei ist?
Das war das Modell von 1991. Die Stäbe wurden dann aber nach, glaube ich, 3 Jahren wieder abgeschafft.
Weil das Fahrzeug so unübersichtlich war?
Nein, das war, sagen wir mal, ein bisschen oversized. Das hätte man nicht gebraucht. Das war auch so relativ eckig. Ich habe so einen mal gehabt. Man konnte auch so das Ende des Fahrzeugs sehr gut erkennen. Es war aber, der ist ein bisschen breit geraten. Da musste die Bundesbahn... Die hieß damals, glaube ich, noch Bundesbahn, musste da die Autoreisezüge verbreitern, weil die S-Klasse noch nicht mehr
draufgepasst hat.
Aber deshalb hat man dann die nächste Modellvariante hat man etwas zu klein gemacht, also zu zierlich. Das war auch wieder nichts. Das ist aber schon lange her.
Und warum halten Sie dann trotzdem dieser Marke so die Treue, wenn das alles irgendwie gelegentlich daneben gerät?
Nein, ich will mich jetzt nicht hier als Promotion-Influencer für eine bestimmte Automarke betätigen.
Stern, auf den ich schaue, steht, glaube ich, im Gesangbuch. Aber na gut, lassen wir das. Der heutige Fall spielt im Mercedes-Werk. Es ist ein Doppelmord. Er hat eigentlich mit dem Auto nichts zu tun. Hören wir rein, worum es geht.
Ich kannte die zwei Kollegen. Also ich komme nicht klar, immer noch nicht klar. Wir müssen halt arbeiten.
Gegen 7.45 Uhr ging ein Anruf bei der Polizei ein. Schüsse auf dem Werkgelände von Mercedes-Benz.
Die Menschen in der Stadt beschäftigt die Frage, was sind die Hintergründe der Tat, weil man dann letztendlich auch erst die Dimension einschätzen kann.
Weil die haben ja teilweise dann live mitbekommen, was da passierte. Und das ist natürlich schon auch eine sehr große Belastung für die, auch wenn sie selber jetzt körperlich nicht verletzt worden sind.
Bei Tötungsdelikten sagt die kriminalistische Erfahrung, dass die immer mit irgendeinem Motiv verbunden sind.
Der Staatsanwalt, eben als letzter zu hören, wittert instinktsicher ein Motiv. Thomas Fischer wiegt den Kopf und nickt unbestimmt. Wir klären das gleich noch. Die Kolleginnen und Kollegen sind geschockt und erstaunlich. Viel Raum in der Berichterstattung nimmt die Frage ein, wann in der betroffenen Werkshalle, also am Tatort, die Arbeit wieder aufgenommen werden kann. Wir sprechen heute über einen Doppelmord am Arbeitsplatz. Wenn in der Montagehalle die Neonsonne strahlt, wollte ich mir verkneifen, an dieser Stelle zu sagen, das eigentliche Delikt hatte offenbar vielschichtige Ursachen. Das ist nach meinem Eindruck bis zum Schluss nicht so ganz richtig klar geworden, welche Ursache jetzt eigentlich die entscheidende ist oder wie das alles zusammengespielt hat. Sehr klar scheint mir aber, die Opfer hat es völlig unerwartet, unverschuldet getroffen, kaum, dass der Arbeitstag in der Montagehalle begonnen hatte. Isabel Demey fasst uns den Fall zusammen.
Als alles vorbei ist, bricht er in Tränen aus und ruft seine Tochter an. Ich habe zwei Menschen erschossen, sagt er. Dann wird er festgenommen. Murat D., 53 Jahre alt, arbeitet als Gabelstaplerfahrer für einen externen Dienstleister im Mercedes-Werk in Sindelfingen. Am 11. Mai 2023 erschießt er seine vorgesetzten Teamleiter Ayhan B. und Özkan K. Insgesamt 7 Schüsse treffen die 44 Jahre alten Männer. Ein Schuss geht daneben. Mehrere Kollegen müssen die Tat mit ansehen. Die Männer hätten ihn gemobbt, schreit Murat D. hinterher. Und dass die Tat politisch gewesen sei. Murat D. kam 2001 aus der Türkei nach Deutschland. Er ist Anhänger der rechtsextremen Grauen Wölfe und vehementer Gegner des türkischen Präsidenten Erdogan. Seine fanatischen Ansichten verbreitet er im Internet. Dort bekommt er nicht nur Zustimmung, sondern auch Anfeindungen. Aus Angst vor Angriffen, so wird er später sagen, trägt er eine Pistole bei sich. Am Tag vor der Tat hat sich Murat D. bei Özkan K. beschwert, dass ein Arbeitsfahrzeug nicht ordnungsgemäß mit Kühlwasser befüllt ist. Am Tatmorgen stellt er fest, dass es immer noch nicht aufgefüllt ist. Murat D. solle sich selbst darum kümmern, teilt der Vorgesetzte ihm am Telefon mit. Kurz darauf, um 7.30 Uhr, bekommt er einen Anruf von seinem zweiten Chef. Ayhan B. wirft ihm vor, ein Fahrzeug falsch geparkt zu haben. Murat D. ist wütend. Er werde sich beim Betriebsrat wegen Mobbings beschweren, blafft er seinen Vorgesetzten an. 5 Minuten später trifft er zufällig auf die beiden Teamleiter. Murat D. schreit sie an. So berichten es hinterher Zeugen. Der Streit eskaliert. Ayhan B. sagt, wenn Murat D. jetzt gehe, brauche er gar nicht mehr wiederkommen. Murat D. zieht die Pistole aus dem Hosenbund und schießt. Am 9. November 2023 beginnt vor dem Landgericht Stuttgart der Prozess. Vor Gericht lässt Murat D. seinen Verteidiger sagen, dass er die Tat bereue und die Hinterbliebenen um Entschuldigung bitte. Die Tat sei nicht politisch gewesen. Er habe sich von den Teamleitern gemobbt gefühlt, unter extremer Anspannung gestanden und Angst gehabt, gekündigt zu werden. Murat D. ist geschieden und verschuldet. Weil er den türkischen Präsidenten im Internet beleidigt haben soll, hat ein türkisches Gericht gegen ihn Haftbefehl erlassen. Sein türkischer Pass ist abgelaufen. Um ihn zu verlängern, müsse er in die Türkei, sei ihm gesagt worden. Dort aber droht ihm die Inhaftierung. In Deutschland wiederum wird seine Aufenthaltserlaubnis nicht verlängert, wegen des fehlenden Ausweisdokuments. Er ist sich sicher, dass er seine vorläufige Aufenthaltserlaubnis verliert, wenn er keinen Job mehr hat. Seinen Verteidiger lässt er sagen, dass er am Tattag gedacht habe, dass er gekündigt werde. Da habe er eine Art Blackout gehabt und geschossen. Am 19. Dezember 2023 wird Murat D. wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Kammer stellt zudem die besondere Schwere seiner Schuld fest.
Thomas Fischer, hier stehen wir wieder nach der Fallzusammenfassung, beziehungsweise Sie und ich sitzen, aber ich bin derjenige, der ratlos jetzt irgendwo anfangen muss. Ich habe das eingangs schon gesagt, das ist irgendwie so ein ganzes Motivbündel. Auf der einen Seite die Angst um den Arbeitsplatz, so sagt es sein Verteidiger. Auf der anderen Seite klingt es ein bisschen so, als wenn Nickeligkeiten des Alltags wie ein bisschen Kühlwasser und eine falsche Parkposition Aggressivität in eine Situation reinbringen, die dann völlig eskaliert. Sehr ratlos macht mich, er geht in das ja durchaus auch ein bisschen gesicherte Werksgelände mit einer Pistole im Hosenbund rein und hat deswegen die Möglichkeit zu schießen. Bitte helfen Sie mir, wo fangen wir denn jetzt an? Bei der ganz klassischen Frage, sprechen wir über Mord bei diesen einzelnen Motiven? Ich brauche Hilfe. Oder so Stäbe, die hinten rausfahren und mir sagen.
Ja, nur zum Motiv. Es gab ja das Originalzitat des Staatsanwalts, der sagt, bei Tötungsdelikten sei häufig ein Motiv im Spiel.
Das hat uns beiden gut gefallen, oder?
Ja, also es ist halt so, beim Handeln von Menschen ist immer ein Motiv im Spiel. Es sei denn, man...
Sie schlafen.
Es sei denn, man macht unwillkürliche, reflexartige Bewegungen, da ist kein Motiv dahinter. Oder man schlägt im Traum um sich. Ansonsten ist eigentlich alles menschliche Handeln motivgetragen. Das ist geradezu ein Definitionsmerkmal von Handlung im Sinne auch von rechtlich relevanter Handlung. Also alles menschliche Handeln geschieht aus irgendeinem Grund. Dieser Grund ist das Motiv, also subjektiv gesehen. Und deshalb ist es natürlich auch bei Tötungsdelikten so. Also insoweit ist es einfach nur ein bisschen schräg formuliert, aber es ist sicher das Richtige gemeint.
Nein, es ist eigentlich... Ich glaube, es ist brillant. Es ist der damalige Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Stuttgart, der, wenn man das so im Kollegenkreis abfragt, auch zu den absolut beliebteren, weil, wenn sie denn etwas sagen, extrem eloquenten und gut verwendbaren Staatsanwälten gehört, die dann so Sätze hinstellen, wie aus Beton gemeißelt, völlig überzeugend und prägnant. Es gehört ein Motiv dazu und dann freut man sich, dann hat man nämlich einen griffigen O-Ton, auch wenn man in der Sache nicht eine Sekunde weitergekommen ist, aber irgendwie klingt es gut und nur so Nörglern wie Ihnen und mir fällt dann auf, dass das mit dem Sinngehalt, ja, und ich glaube,
ist ja nicht,
er wäre
ja
uns jetzt nicht falsch. Mal böse, glaube Nein. ich, sondern er würde sich freuen und sagen, ja genau, ich habe halt meinen Job gemacht und habe etwas Sinnvolles gesagt, das ohne etwas auch, über den Inhalt zu
sagen. Es ist ja auch nicht falsch, bei allen Tötungsdelikten gibt es wahrscheinlich auch ein Motiv. Es gibt aber auch bei allen Diebstählen ein Motiv.
Man also, könnte so einen schönen Satz noch sagen, und beim Strafrecht sind die Paragraphen immer sehr wichtig.
Ja, also jedenfalls hier, der ist ja wegen Mordes in zwei Fällen verurteilt worden. Hinter dieser Formulierung verbergen sich zwei kleine oder mittlere dogmatische Fragen. Erstens, ist es Mord? Zweitens, wenn ja, warum? Und drittens, warum zwei Fälle? Er hat ja nur einmal die Pistole gezogen und um sich geschossen, also die erschossen aus kurzer Distanz, 60 Zentimeter, glaube ich, oder 1,20 Meter. Ja, das war natürlich ein vorsätzliches Tötungsdelikt. Die Pistole war mit 8 Patronen geladen, eine ging daneben, mehr hatte er nicht dabei, also konnte auch nicht nachladen. Es hat ja auch gereicht, die waren beide tot und hat sie, glaube ich, in den Oberkörper und so weiter geschossen. Und da stellt sich die Frage, weil es ja vorher eine Auseinandersetzung gab, waren die trotzdem arg und wehrlos. Die Kammer hat zwei Mordmerkmale geprüft, nämlich Heimtücke, also bewusstes Ausnutzen von Arg und Wehrlosigkeit und hat auch noch niedrige Beweggründe geprüft, aber nicht angenommen, sondern ist nur zum Ergebnis gekommen, das war heimtückisch. Normalerweise sagt man, Heimtücke ist da nicht gegeben, wenn keine Arglosigkeit vorliegt. Und Arglosigkeit liegt dann nicht vor, unter anderem, wenn der geschädigte Person sich in einer, sagen wir, aggressiven Auseinandersetzung mit dem Täter schon befand und damit rechnete oder rechnen musste, dass es zu Angriffen auf Leib und Leben kommen könnte. Dann ist halt Arglosigkeit nicht mehr gegeben. Aber auch in einer solchen Situation der Konfrontation ist dann Arglosigkeit gegeben, wenn das Opfer gar keine Möglichkeit mehr hat, auszuweichen oder wenn es in diese Situation hineingelockt wurde. Und das hat hier die Kammer angenommen. Der hat ganz plötzlich und ohne, dass man das voraussehen konnte und ohne, dass da jetzt schon eine, sagen wir, körperliche Bedrohungssituation bestand, hat er die Pistole gezogen und hat sofort geschossen. Und die beiden, die etwa 1,50 Meter auseinanderstanden, hatten da gar keine Chance mehr, dem zu entkommen. Und deshalb hat das Landgericht hier Heimtücke angenommen. Zu den niedrigen Beweggründen können wir ja gleich nochmal was sagen.
An der Stelle habe ich mich gefragt, ist das schon ausreichend? Einfach die Waffe aus dem Hosenbund ziehen ist immer heimtückisch. Also im Grunde jeder überraschende Einsatz einer Waffe ist das Heimtückemerkmal? Das schien mir arg weitgreifend.
Nein, nicht zwingend. Es kommt darauf an, ob aus der Sicht des Opfers mit einem Angriff auf Leib oder Leben zu rechnen ist. Also ob eine auf Gewaltanwendung zielende oder Gewaltanwendung nahelegende Konfrontationssituation da ist. Darauf kommt es an. Also das ist die Arglosigkeit, die das Rechtsgut Leben beschützt.
Und das kommt hier für beide Opfer in Betracht, weil das Ganze so unmittelbar hintereinander war, dass der andere auch immer noch arglos, weil völlig überrascht war, oder?
Genau, es bestand ja vorher zwar ein Streit und eine Konfrontation, sagen wir mal, auf intellektueller und emotionaler Ebene, aber es war ja keine Situation gegeben, in der jetzt eine Schlägerei gedroht hätte oder da irgendwelche Schubsereien oder Rangeleien stattgefunden hätten. Da wurde halt lautstark rumdiskutiert und geschrien und dann sagte der, er geht jetzt sofort zum Betriebsrat und wird sich jetzt sofort beschweren. Und dann sagt der andere, der Vorgesetzte oder Gruppenleiter oder was weiß ich, wenn du jetzt gehst, dann brauchst du morgen gar nicht mehr wiederkommen. Ob der das Recht hatte, den rauszuschmeißen, ist ja wieder eine andere Frage. Jedenfalls war das so gemeint, ja, dass er dann gekündigt wird. Und das war natürlich eine, sagen wir mal, aggressive, aufgeladene Situation. Aber die beiden haben natürlich nicht damit gerechnet, dass der andere da schwer bewaffnet vor ihnen steht. Und in dem Moment, wo er die Pistole zog, also diese Konfrontationssituation herstellte, gab es für sie keine Möglichkeit mehr auszuweichen. Das ist eine Arglosigkeit und deshalb, weil sie vorher arglos waren, wenn die das gewusst hätten, dass das droht, hätten sie sich natürlich anders verhalten. Wären geflohen oder hätten versucht zu entwaffnen oder was auch immer. Und deshalb beruhte ihre Wehrlosigkeit gegen diese aus kurzer Distanz durchgeführte Tötungshandlung auf ihrer Arglosigkeit. Und das reicht aus für die Heimtücke.
Und trotzdem müssen wir noch über die niederen Beweggründe sprechen.
Ja, und es waren auch zwei Fälle und nicht nur einer, obwohl er ja nur ein Pistolenmagazin leer geschossen hat, und zwar in rascher Folge hintereinander. Da kommt man dogmatisch so hin, dass man sagt, das sind zwei getrennte, selbstständige Rechtsgüter. Und in der Regel ist bei Angriffen gegen zwei verschiedene Rechtsgüter dann auch sogenannte Tatmehrheit, also zwei verschiedene Fälle gegeben. Das kann aber im Einzelfall anders sein, wenn es nur eine einzige Handlung ist. Zum Beispiel ein gemeingefährliches Mittel, Handgranate, Feuer oder ähnliches gegen eine Mehrzahl von Menschen. Dann kann das zu einer sogenannten natürlichen Handlungseinheit verschmelzen. Und dann sagt man, das ist jetzt nur eine Handlung, aber mit zwei in Tateinheit stehenden Tötungen. Das wirkt ein bisschen spitz, finde ich, spielt für die Strafzumessung eine Rolle, weil wenn es zwei Taten sind, muss man zwei Einzelstrafen verhängen und dann eine Gesamtstrafe bilden. Kommt hier nicht drauf an.
Ist alles nicht so schwierig hier, genau.
Weil aus zwei lebenslangen Freiheitsstrafen, Einzelfreiheitsstrafen, wird eine Gesamtfreiheitsstrafe gebildet. Ja, die niedrigen Beweggründe, ja, die kann man diskutieren, die könnten natürlich sich so in so einem im weiteren Sinne politischen Bereich bewegt haben. Das ist halt, sagen wir mal, so eine Hintergrundstimmung, so ein Hintergrundrauschen, was man da hört, und zwar deutlich natürlich hört, dass, wenn man die Feststellung des Landgerichts liest, die haben sich gegenseitig keineswegs geschätzt. Er war so ein grauer Wolf und hat die anderen beiden immer als Erdoganisten bezeichnet oder beschimpft oder angesehen und konnte die nicht leiden. Und so war es wahrscheinlich umgekehrt auch. Ich weiß nicht, und es ist auch so nicht festgestellt worden, deshalb hat die Kammer ja diese Variante nicht angenommen, in welchem Maße sich das so auf das tägliche Arbeitsleben ausgewirkt hat. Ja? Also wie stark die überhaupt in Verbindung, in persönlicher Verbindung standen.
Wohl gar nicht, so habe ich das im Urteil verstanden. Die Opfer sollen weder privat noch am Arbeitsplatz über ihre politischen Ansichten gesprochen haben. Kann ja sein, dass man über die anderen gesprochen hat, aber offenbar wohl keine Kommunikation miteinander darüber.
Ja, die waren also, sagen wir mal, zurückhaltend ausgedrückt, keinesfalls befreundet. Ja? Und er hat sich natürlich, er war ja, sagen wir, doch eine auffällige Persönlichkeit, so wie ich es verstanden habe, sehr relativ fanatisch und hat sich den irgendwie wahrscheinlich auch unterlegen gefühlt, in einer bestimmten Hinsicht fühlte sich verfolgt. Die haben auch keinen Anlass gesehen, jetzt besonders freundlich zu ihm zu sein oder besonders kollegial, sondern die haben halt ihre vorgesetzten Stellung da durchgesetzt, ja, und haben ihn
malochen lassen,
haben ihn scharf kritisiert, wegen nach seiner Ansicht kleiner Fehler, für die er sich gar nicht zuständig fühlte. Und so ist das eskaliert. Aber es zeigt natürlich auch der Umstand, dass er da ständig bewaffnet in das Werk geht und bewaffnet rumläuft, weil er sich offenbar auch auf der Arbeit bedroht fühlt, zeigt ja auch irgendwie so, wes Geistes Kind er war.
Ja, das kann man eigentlich schöner nicht formulieren. Das ist ja nun wirklich mehr als befremdlich. Hat mich durchaus auch erstaunt, denn Montagehallenunternehmen dieser Art sind ja durchaus aus einer Reihe von Gründen ein bisschen besser geschützt. Da gibt es auch Eintrittskontrollen. Man will weder, dass Dinge reinkommen, die nicht rein sollen, noch viel weniger, dass Dinge rauskommen, die nicht raus sollen. Und dann rennt einer da Tag ein, Tag aus mit der Waffe im Hosenbund rein.
Ja, aber die durchsuchen ja nicht die Hosen. Und die haben auch keine Scanner davor stehen wahrscheinlich. Jedenfalls bis dahin nicht. Sondern da wird halt gelegentlich vielleicht mal in eine Tasche reingeschaut bei der Kontrolle, ob da irgendwelche Sachen rausgetragen werden. Aber da wird ja nicht jetzt jeder Beschäftigte körperlich durchsucht.
3 Tage nach der Tat war Präsidentschaftswahl in der Türkei. Das hat für viel Diskussionen gesorgt, eben wegen der klaren politischen extrem rechten Positionierung des Täters. Hatten Sie nach Lektüre des Urteils, der Berichterstattung den Eindruck, dass das auch etwas war, eine politisch aufgeheizte Stimmung, eine politische Dimension? Es ist viel diskutiert worden. Ist das einfach nur Streit? Kommt da ganz viel zusammen?
Ich denke, es kommt ganz viel zusammen. Das kann natürlich sein. Das ist eine nicht fernliegende Annahme. Wir wissen ja, dass politische Auseinandersetzungen in der Türkei zwischen den extrem verfeindeten Parteien hochgradig polarisiert sind. Er wurde in der Türkei verdächtigt, ein Gülen-Anhänger zu sein und wurde verfolgt wegen Beleidigung des Präsidenten. Da gibt es ja relativ seltsame Vorschriften, die die Beleidigung des Präsidenten Erdogan also unter Strafe stellen, wobei die Beleidigung darin besteht, dass man halt irgendwie sagt, die Politik von ihm sei falsch. Etwas
vereinfacht ausgedrückt, aber
sehr viel muss man da nicht tun, um da deswegen verfolgt und eingesperrt zu werden. Und das führt natürlich möglicherweise auch alles zu einer grundsätzlichen Missstimmung, abgesehen davon, dass er halt dieser rechtsradikalen Organisation Graue Wölfe angehört, die ja sowieso eine ganz spezielle, eher so Richtung Faschismus gehende Ideologie vertritt und sowieso immer irgendwie aggressiv gestimmt ist, im Ansatz schon, ja. Und dieses ganze System in der Türkei vollkommen verweichlicht und falsch findet und so weiter und so weiter. Das kann alles eine Rolle gespielt haben. Das Landgericht hat ja diese Möglichkeit auch gesehen, hat aber gesagt, wir können das nicht nachweisen. Ja, da gibt's Indizien dafür, aber wir wissen es nicht. Ja, die haben sich vorher nicht politisch gestritten, aber die wussten schon ungefähr, was sie voneinander zu halten hatten, würde ich jetzt mal so aus den Urteilsgründen entnehmen. Die haben ja länger zusammengearbeitet und irgendwie, dass die jetzt keine Freunde waren, das war klar. Natürlich ist das eskaliert im Zusammenhang mit seinem Vorwurf oder seinem Eindruck, er werde gemobbt, weil die ihn da vermutlich nicht zum ersten Mal, aber doch an dem Morgen relativ nachdrücklich 2-mal hintereinander gemahnt hatten. Und dann hat er angefangen, ihnen Vorwürfe zu machen wegen Mobbing. Das haben die zurückgewiesen, hat er gesagt, ich gehe jetzt zum Betriebsrat und das muss jetzt sofort durchgesetzt werden. Dann kommt es dazu der Ankündigung, dann brauchst du gar nicht wiederkommen. Und dann ist die Situation jetzt da, für die er sich ja mittels Pistole vorbereitet hat, nach seiner Ansicht. Jetzt könnte man natürlich darüber nachdenken, dass es jetzt ein Affektdurchbruch war. Also tiefgreifende
Bewusstseinsstörung. Die Befürchtung wird wahr und dann macht's Klick im Hirn.
Genau, und so hat er es ja auch dargestellt. Und dann wurde es ihm irgendwie ganz anders und dann plötzlich hat er geschossen und dann wurde er, dann praktisch wachte er wieder auf aus diesem Ausnahmezustand und sah dann das Schreckliche, was er getan hat. Das hat ihm die Kammer auch nicht geglaubt. Der Sachverständige hat das auch nicht geglaubt. Das war natürlich eine hochgradig aufgeladene, affektiv aufgeladene Situation. Es war aber wohl nach der Feststellung der Kammer keine Situation, die man jetzt als tiefgreifende Bewusstseinsstörung im Sinne eines, sagen wir mal, hochgradigen Affektes ansehen könnte, im Sinne des Strafrechts, im Sinne des § 20 im Strafgesetzbuch.
Zumal es ja eher sich so durch die schon angesprochenen Kleinigkeiten irgendwie so aufaddiert zu haben scheint und nicht irgendwie, ja, wie Sie sagen, nichts, was auf einen Schlag jetzt irgendwie riesengroß gewesen wäre, sondern eher halt ungünstig schnell hintereinander eine ganze Reihe von Punkten und dann eben diese finale Drohung. Vorher die anderen Sachen, Kühlwasser, Parkplatz.
Ja.
Wie sehen Sie, zugegeben kein Strafrecht, zugegeben vermutlich hauptsächlich Ausländerrecht, aber wie sehen Sie diese Geschichte mit, er hatte die Staatsangehörigkeit in der Türkei entzogen bekommen, die Ausweglosigkeit einer Kündigung wäre ganz besonders dramatisch gewesen, weil daran dann ja quasi der Aufenthaltsstatus in Deutschland gehangen hätte.
Da habe ich so ein bisschen. Die Staatsangehörigkeit hatten ihn nicht aberkannt, er hat ihm nur den Pass nicht verlängert, glaube ich. Er war schon noch stark.
Das ist wieder wie Führerschein und Fahrerlaubnis, ja.
Ja, und ohne gültigen Pass konnte er hier seine Aufenthaltsgenehmigung nicht verlängern und hat dann nur so eine vorläufige, so eine Ersatz-, so eine Hilfsaufenthaltsgenehmigung gehabt. Das heißt, sie war hochgradig gefährdet.
Ja. Genau, weil der Gedanke war, komm mal wieder in die Türkei und hol dir deinen Pass, Klammer auf, und wir warten mit den Handschellen auf dich, Klammer zu.
Natürlich, also er konnte nicht, wenn er bei Trost war, konnte er nicht in die Türkei zurückfahren, sondern war darauf angewiesen, hier mit dieser Hilfsaufenthaltsgenehmigung weiterzuarbeiten. Und er hatte die wahrscheinlich berechtigte Vorstellung, dass das in höchstem Maße gefährdet sei, wenn er einen Arbeitsplatz verliert. Ja, so ist es festgestellt. Und das ist ja auch in sich auf eine gewisse Weise logisch, vorbehaltlich des Umstands, dass man jetzt nicht genau weiß, wie die Kompetenzen dieser beiden Vorgesetzten da überhaupt
arbeitsrechtlich
waren und ob er jetzt wirklich von denen hätte praktisch fristlos gekündigt werden können. Das ist ja natürlich auch erstmal nur eine leere Drohung, die darin besteht, wenn du das jetzt machst, dann werden wir mal unserer Personalabteilung sagen, was du für einer bist, und dann werden die dich wahrscheinlich rausschmeißen. Ob die das überhaupt hätten verwirklichen können, die beiden, steht ja in den Sternen.
Und was ausländerrechtlich passiert wäre, steht, glaube ich, in den Sternen.
Das steht erst recht in den Sternen.
Denn mit der Aussage, ich habe den Präsidenten angeblich beleidigt und mir droht Schlimmes, wenn ich nach Hause komme. Vielleicht bin ich naiv, aber klingt für mich jetzt erstmal so, als könnte es im deutschen ausländerrechtlichen Verfahren schon auch eine gewisse Wirkung haben, so ein Vortrag.
Denke ich auch. Bin jetzt kein Ausländerrechtler, aber ich denke auch, dass, sag mal, diese Einlassung, dass der Hauptgesichtspunkt jetzt dieser unmittelbare, schlagartige, große Angst gewesen wäre, den Arbeitsplatz zu verlieren und dann ausreisen zu müssen und dann in der Türkei ins Gefängnis zu müssen, dass die auch, sagen wir, erst nach der Tat in dem Angeklagten jetzt so nachgereift ist.
In Verteidigergesprächen nachgereift ist.
Nachgereift ist.
Ja. Okay. Wir haben die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Da haben wir in diesem Podcast schon öfter mal festgestellt, dass das besonders dann gerne festgestellt wird, wenn es zum wiederholten Male war, dass etwas passiert ist. Hier haben wir ja die Wiederholung eigentlich nur insofern, als dass wir zwei Taten haben. Das reicht aber hier schon.
Der Kammer hat es gereicht. Ich habe auch etwas geschluckt, als ich es gelesen habe. Relativ häufig wird besondere Schwere der Schuld angenommen, wenn mehrere Mordmerkmale verwirklicht sind. Man kann aber natürlich auch sagen, wenn mehrere Mordtaten begangen werden, ist es auch ein Anhaltspunkt dafür, besondere Schwere der Schuld anzunehmen. Andererseits spricht etwas dagegen, das waren ja nicht zwei getrennte Taten, einmal am Montag und einmal am Freitag mit neuem Tatentschluss und neuer Motivation und so weiter, sondern es war ja ein unmittelbarer, ganz direkter, sekundenschneller Gesamtgeschehensablauf. Das waren zwar zwei tatmehrheitliche Mordtaten, aber jetzt würde ich jetzt aus meiner Perspektive sagen, es war jetzt nicht so der typische Fall, wo man sagt, da ist dadurch, dass es zwei Opfer sind, jetzt unmittelbar schon die schwere Schuld, besondere Schwere der Schuld gegeben. Also vor dem Hintergrund dessen, dass man auch nicht ganz ausschließen konnte, dass solche etwas mildernden Gesichtspunkte, Furcht vor Schwierigkeiten da mit dem Arbeitsplatz und Ähnliches und so eine gewisse Grundstimmung, gemobbt und schlecht behandelt zu werden, ihn auch da beflügelt hat, hätte man wahrscheinlich auch davon absehen können. Aber das ist eine tatrichterliche Entscheidung. Man kann jetzt auch nicht sagen, das ist nicht vertretbar.
Wozu führt es in der Praxis, dass bei der Verbüßung der Haftstrafe die Frage, wann Anträge gestellt werden können und welche Aussichten sie haben, die Zeitlatte nach hinten geschoben wird?
Das ist nicht zwingend, aber es ist die Regel. Es ist ja so, dass bei der lebenslangen Freiheitsstrafe nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts gleichwohl die Möglichkeit bestehen muss, dass der Verurteilte nochmal in Freiheit kommt. Deshalb kann er nach frühestens 15 Jahren einen Antrag stellen, den Rest der lebenslangen Freiheitsstrafe zur Bewährung auszusetzen. Bei dieser Gelegenheit wird, wie bei jeder Bewährungsentscheidung, die eigentlich die Strafvollstreckungskammer dann treffen muss, nach frühestens 15 Jahren, wird erstens entschieden, ob die Gefahr besteht, dass er weitere Straftaten begeht. Also eine Legalprognose wird erstellt. Besteht da weiterhin die Gefahr, dass er noch weitere Straftaten begeht, schwere oder auch andere oder gar dieselben? Und zweitens darf die Schwere der Schuld nicht entgegenstehen, dieser Reststrafenaussetzung. Und auf dieses Merkmal der Schwere der Schuld bezieht sich diese Feststellung. Da hat nämlich irgendwann das Bundesverfassungsgericht gesagt, das ist eine Entscheidung, die so bedeutend ist für die Vollstreckung, dass die nicht von einer Strafzumessungskammer nach 15 oder 18 oder 19 Jahren in einem Beschlussverfahren ohne mündliche Hauptverhandlung durchgeführt werden.
Richterinnen und Richter auf gut Deutsch, die den Täter niemals gesehen haben.
Und auch in diesem Moment nicht sehen, sondern nur irgendwie eine Vollstreckungsakte haben. Und da steht dann halt irgendein Gutachten drin und die sollen jetzt nachträglich nach 18 Jahren entscheiden, ob die Schuld bei diesem Fall, bei dieser Tat von vor 18 oder wie vielen Jahren, ob da die Schuld besonders schwer war. Da hat das Verfassungsgericht gesagt, nein, das muss in das Tatsachenverfahren schon vorgezogen werden. Deshalb ist diese sogenannte Feststellung der besonderen Schwere der Schuld ist sozusagen eine vorausgenommene Entscheidung darüber, ob am möglichen Ende der Vollstreckungszeit die besondere Schwere der Schuld einer vorzeitigen Entlassung und Aussetzung zur Bewährung entgegensteht. Und deshalb ist das für diese Entscheidung davon großer Bedeutung. In der Regel ist es so, dass wenn diese Feststellung getroffen worden ist vom Tatgericht, dann wird es keine frühzeitige Reststrafenaussetzung geben, sondern wird gesagt, ja gut, da ist jetzt zwar vielleicht die Prognose nicht so schlecht, aber die Schwere der Schuld ist ja festgestellt. Da kann man auch jetzt nichts mehr dran ändern an der Feststellung, die ist bindend. Und deshalb bewerten wir das jetzt so, dass du nicht rauskommst. Das führt dann in der Praxis dazu, dass natürlich gibt es dann Fristen, die festgesetzt werden oder die dann bestimmt werden. Und dann kann der Täter oder die Täterin neue Anträge stellen und dann wird jedes Mal neu darüber entschieden. Manche kommen dann nie wieder raus, weil die Legalprognose schlecht ist. Manche kommen halt ein bisschen früher raus und manche ein bisschen später. Das ist eine ganz individuelle Angelegenheit. Da gibt es keine festen Regeln. Also jedenfalls ist es im Durchschnitt ist es so, dass bei in Anführungszeichen normaler lebenslanger Freiheitsstrafe ohne Feststellung der besonderen Schwere der Schuld die durchschnittliche Vollstreckungsdauer bis zur Reststrafenaussetzung vielleicht 18 Jahre beträgt. Und bei Feststellung der besonderen Schwere der Schuld beträgt sie ungefähr 24 Jahre, denke ich, im Durchschnitt. Das macht also schon einen großen Unterschied aus. Aber beides ist nicht zwingend. Das sind keine festen Regeln und vor allen Dingen stimmt es nicht, was häufig gesagt wird, dass eine Verurteilung zu lebenslanger Freiheitsstrafe bedeutet, dass man nach 15 Jahren wieder frei rumläuft. Das ist mitnichten so.
Ja. Das können wir an dieser Stelle auch nicht oft genug betonen. Ich hätte noch eine bisschen wegführende Frage auf meinem Zettel, will aber vorher fragen, sind Sie ansonsten einverstanden, wenn wir die Besprechung dieses Falles dem Ende zuführen oder haben wir noch was, worüber wir sprechen sollten?
Nein, ich bin ganz zufrieden mit uns bisher.
Sie sind, das ist gut zu hören. In der Vorbereitung des Falles ist mir aufgefallen, nein, es ist Lena Wernhöfer aufgefallen, die die entsprechenden Recherchen gemacht hat, dass es weiterhin einen Insta-Account gibt des Täters und weiterhin da Videos zu finden sind, auf denen er seine politische Haltung, über die wir schon gesprochen haben, weiterhin kundtut. Das ist so ein bisschen schräg in Anbetracht des harten Urteils der ganzen Taten. Ist es etwas, was das Landgericht auch noch in irgendeiner Form hätte mitentscheiden können, nach dem Motto, und das muss da weg oder das wird gelöscht oder so? Nee, da gibt's nichts für, oder? Das bleibt einfach völlig unberührt so lange stehen, bis der Account irgendwann erlischt oder man weiß es nicht genau.
Muss man sich an die Firma Instagram wenden, ne? Oder an den, der da jetzt die Stimmung drüber hat. Er wird es ja nicht aus der JVA, wird er das ja nicht betreiben, schätze ich mal. Also wollen wir es mal jedenfalls hoffen. Nein, aber für eine strafrechtliche Maßnahme ist es nicht.
Da gibt es nichts in der StPO zu sagen, irgendwie als Nebenfolge noch die wie auch immer agitierenden oder verherrlichten Social Media Nachrichten irgendeines Killers, ich will das jetzt von dem Fall hier auch lösen, sind zu löschen, müssen
weg. Nein, das muss auf eine andere Weise durchgesetzt werden, im Verwaltungsrechtsweg.
Das war's, was ich auf dem Zettel hatte. Das war der Fall des Doppelmordes im Mercedes-Werk, bei dem der Mercedes keine größere Rolle gespielt hat. Und ich wiederhole noch einmal, da sind diese ganzen anderen tollen Automarken. Danke an Mr. Strafrecht Thomas Fischer und danke auch an Georg Brandl in der Regie und Sophia Hoog an den Reglern. Außerdem danke an Chris Eckert, Isabel Demey, Sonja Hase, Lena Wernhöfer und ich danke allen, die geholfen haben, auch wenn ihr Arbeitgeber oder die Mandantschaft wahrscheinlich dagegen wären, wenn sie es denn wüssten. Wenn Sie Fälle, Fragen, Gebrauchtwagen oder Feedback für uns haben, unsere E-Mail-Adresse lautet mord@swrkultur.de. Der Anrufbeantworter unseres Autotelefons hat eine Nachricht für uns.
Hi Holger und hallo Herr Fischer. Hier ist Lisa-Sophie Scheurel vom Podcast Die Frage. Ich wollte euch gerne unsere aktuelle Folge empfehlen. Da habe ich mit Büschra gesprochen. Sie hat unter Wahnvorstellungen versucht, einen Menschen umzubringen. Aber vor Gericht wurde sie freigesprochen, weil sie schuldunfähig ist, wegen ihrer psychischen Erkrankung. Deswegen ist sie dann in eine Frauenforensik gekommen, in eine Einrichtung für psychisch kranke Straftäterinnen. Ich spreche in der Folge mit ihr darüber, wie es ist, auf der einen Seite schuldunfähig gesprochen zu werden, aber auf der anderen Seite auch zu wissen, dass man selbst so eine schlimme Tat begangen hat. Ich würde mich total freuen, wenn ihr mal reinhört bei Die Frage in der Audiothek. Ganz liebe Grüße aus München.
Danke, liebe Grüße zurück, Lisa-Sophie. Das klingt interessant. Wir empfehlen das gerne weiter. Und das war's für heute. Auf Wiederhören, sagt Holger Schmidt.
Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR Kultur. In der nächsten Folge sprechen wir über eine lebensgefährliche Hebamme. Das komplette Podcast-Angebot auf swrkultur.de.
SWR Kultur. Neu entdecken.